Wann immer Wort Gottes ausgetauscht wird, weitergegeben, dann hat es meistens zu demjenigen, der es von hier vorne austeilen darf, schon gesprochen. Umso wichtiger ist es dann, dass wir unser Innerstes aufmachen, um das zu hören, was Gott uns sagen will. Dass wir wirklich das Gute behalten können, in uns aufnehmen können von der Größe und der Güte Gottes. Und deswegen bete ich, Herr Jesus, dass du uns Gnade schenkst beim Zuhören. Wenn Worte an Worte gereiht werden, dass wir diese Worte aufnehmen in unserem Innersten, die du uns sagen willst. Berühre du Christian, dass er das wirklich von den Deinen nehmen kann, um uns weiterzugeben. Danke, dass wir das bitten dürfen. Und wir warten auf den Erfolg, den Deine Worte in uns tun. Amen.
Halleluja. Danke. Heute früh bin ich mit dem Hund spazieren gegangen, kam zurück und dann sah ich so unser Vorgärtchen zu Hause in Rosenthal und guckte mir den so an, dachte, eigentlich hübsch dieses Gärtchen. Und dann kam mir folgender Gedanke, als ich Jesus kennengelernt habe, da habe ich eigentlich alles, was mir zur Verfügung stand, genutzt, um für ihn Werbung zu machen. Ich hatte kein Haus, ich hatte kein Auto, ich hatte nur eine Gitarre und eine Gitarrentasche und auf der Gitarrentasche musste ganz groß draufstehen, Jesus lebt. Und wenn ich in die U-Bahn gestiegen bin, dann sollte das jeder sehen. Und ich hatte meinen eigenen Körper und das Kreuz, was ich damals trug, das war ungefähr 10-mal so groß. Es sah etwas peinlich aus, gebe ich zu. Aber es sprach davon, was in meinem Herzen passiert war. Die Leute dachten, der hat eine Macke und das war ja auch so. Der hatte eine Jesus-Macke bekommen. Und dann ging ich heute und kam zurück zu meinem Haus und sagte, warum, obwohl du seit 2 Jahren in diesem Haus wohnst und in dieser Straße, warum steht da eigentlich nicht seit 2 Jahren ein großes Werbeschild, weil das ist doch dein Vorgarten, warum steht da nicht ein großes Werbeschild, Jesus lebt oder irgendetwas? Und ich war etwas schockiert über mich, dass ich dachte, Herr, mein Einsatz hat sich auf andere Dinge konzentriert. Wann ich die Hecke gerade geschnitten kriege. Herr, erbarme dich. Und wenn ich an Weihnachten denke, ist ähnlich, als ich Jesus kennengelernt habe vor 20 Jahren, war das etwas mehr schon. 92, April 92, 21,5 Jahre. Und dann das erste Weihnachten. Ich dachte, jetzt weiß ich endlich, worum es geht. Und ich musste meinen Eltern das alles erklären. Wir haben Bescherung gemacht. Ich hatte die Bibel dabei. Ich habe kapitelweise vorgelesen. Weil ich sagte, Leute, ihr müsst euch das mal reinziehen. Worum es hier eigentlich geht. Jesus ist gekommen. Schriftstellen, eine Andacht für die Familie vorbereitet. Und dann so nach 21 Jahren. Es kann alltäglich werden. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr bewegt. Unser Gemeindealltag, unser Alltag als Christen. Es kann eigentlich fast alles zur Routine werden. Und es kann uns das Leben und die Freude verloren gehen. Und ich sehne mich danach. Und ich habe gespürt, Matthias hat sich auch danach gesehnt heute Morgen. Das habe ich gespürt. Wir hatten da so ein Lied, wo keine Folie dran war. Ich weiß nicht, ob du es gestern irgendwie spontan geschenkt bekommen hast oder ob es einen Text gibt oder was? Schon länger mal, aber es ist einer von dir, ja? Ein Song. Einfach nur so ein einfacher Refrain. Herr, ich sehne mich nach deinem Königreich oder sowas. Ich sehne mich und die Welt braucht mehr von dir. Sag doch mal, wie ging der Text richtig? Dein Reich soll kommen, o Herr. Danach sehne ich mich so sehr. Dein Reich nicht nur in mir, die Welt braucht mehr von dir. So, dann kann man da sitzen und sagen, ja, warum haben wir denn keine Folie von dem Text? Oder man kann sein Herz aufmachen und kann spüren, was passiert eigentlich gerade in dem Mann da vorne? Warum singt der das jetzt? Weil der Sehnsucht nach Gott hat. Damit habe ich mich eins gemacht. Das war der Moment, wo hier heute Morgen wirklich schon was passiert ist. wo Gott zugehört hat und gesagt hat, Moment mal, hier in Berlin in Reinickendorf, da passiert gerade was, was nicht ganz alltäglich ist. Da wird ein neues Lied für mich gesungen. Das ist nicht dieser typische Gemeindealltag. Ich hoffe, ihr freut euch auch darüber, dass wir solche Momente noch manchmal erleben. Typischer Gemeindealltag. Ich wollte uns daran erinnern, durch das Vorlesen aus der Heiligen Schrift, wie eigentlich Gemeindealltag aussehen kann. Und bevor wir jetzt nochmal intensiver in das Wort Gottes reingehen, wollte ich euch einladen, nochmal mit mir zu beten. Die vierte Strophe von Mach hoch die Tür, die Tor macht weit, einfach von Herzen. Mal ganz ehrlich, wenn du magst, leg doch mal die Hand auf dein Herz. Und wir beten zusammen, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint. Dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Wie geht's denn weiter? Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Vielleicht wirfst du sie uns nochmal ran. Jetzt für die, die es noch nicht auswendig können, lass es uns nochmal beten von Herzen. Darum soll es auch heute Morgen gehen, dass Jesus hier reinkommt und was Neues tut und mit seiner Gnade und Freundlichkeit uns begegnen kann. Wenn du das möchtest, bete es nochmal. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint. Dein heiliger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen. Ja, und weil diese Sehnsucht in mir brennt, mehr von ihm zu sehen, möchte ich mit euch in Apostelgeschichte 5, Vers 12 anfangen. Und ja, ich stehe hier und kann einfach nicht anders, weil ich habe mich ausgestreckt, Herr, nach irgendetwas, was mich selber bewegt, weil ich sage, ich kann noch nicht was weitergeben, wovon ich noch nicht mal selbst begeistert bin. Und dann stehe ich und sitze ich genau in diesem Zustand, den ich euch beschrieben habe. Eine große, große Sehnsucht, mehr von Gott. Und auch eine wirkliche Verzweiflung über die Alltäglichkeit und die Routiniertheit, die in meinem Leben eingezogen ist. Apostelgeschichte 5, Vers 12. Der Gemeindealltag in der Gemeinde in Jerusalem. Ich werde euch ein ganzes Stück vorlesen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mitlesen. Die Übersetzung ist da ein bisschen anders als das, was ich hier lese. Ihr könnt aber auch einfach nur zuhören, wenn euch das leichter fällt. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Ich halte mal zwischendurch immer mal wieder inne und mache uns nur so Stichpunkte. Gemeindealltag, viele Zeichen und Wunder und alle einmütig. Von den anderen aber wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Stichpunkt: Die Gemeinde Jesu war angesehen in der Stadt. Es war nicht zu leugnen, dass diese Menschen Gutes taten und dass Gott mit ihnen war. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen. Gemeindealltag. Dieser Gemeindealltag, nach dem ich mich wieder sehne, die Gemeinde Jesu ist nicht berufen abzunehmen. Amen. Auch in Deutschland sind wir nicht dazu berufen, dass die Kirchenzugehörigkeit immer geringer wird, immer mehr Kirchenaustritte. Vers 15, machst du weiter. sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Kurz innehalten, lass mal diesen Vers. Hier halte ich jedes Mal inne, wenn ich das lese und denke, naja, das war wahrscheinlich so eine Atmosphäre wie an so einem katholischen Pilgerort. Sie brachten die Leute hin und hofften dann darauf, dass Petrus vorbeigeht und dass dann nur sein Schatten jemanden überschattet. Und dann haben sie gesagt, oh, hast du es gespürt? Hast du es gespürt? Der Heilige ist an mir vorbeigegangen. Aber nicht viel passiert. So stelle ich mir diesen Vers vor. Und dann kommt der nächste Vers. Und dann wache ich jedes Mal schockiert auf. Und denk, es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke, von unreinen Geistern Geplagte. Und dann trifft's mich jedes Mal wie ein Schlag, die alle geheilt wurden. Die alle geheilt wurden. Und dann denkst du, ja, die Apostelgeschichte. Mensch, hör doch auf. Und Christian, das haben wir doch schon 100-mal gehört. Und wisst ihr, wenn ich dann erfahre, was ich nun mal leider gehört habe, weil ich die Geschichte studiert habe und Bücher gelesen habe, dass 1920 in der Großstadt, in den 20er Jahren in der Großstadt in Los Angeles, eine Frau namens Amy Semple McPherson, eine Frau, so kühn ist zu glauben, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dann sagt sie, ich mache einmal im Monat einen Heilungsgottesdienst. Und das ist Geschichte. In Los Angeles waren einmal im Monat, war jede Ambulanz der Stadt ausgebucht. Ja, es gab keinen Krankentransport mehr, der irgendwie zu haben war, weil alle Leute zu diesem Gottesdienst hinpilgerten. Eine Frau, Amy Semple McPherson, erfährt davon, dass es jetzt Radio gibt und sagt sich, ey, wir müssen einen Radiosender haben. Und der dritte Radiosender, den es in Los Angeles gab, der war von Amy Semple McPherson. Eine Frau. So wie du. Eine ganz normale Frau. Und da gab es drei Radiosender. Immer die Vorstellung, da schaltest du das Radio ein und sagst, höre ich den oder höre ich mir die Heilungszeugnisse an? Wie werden das in Berlin? Wie werden das in Berlin, wenn du nur drei Radiosender hast und einer sendet rund um die Uhr das Evangelium? Wäre nicht schlecht, oder? Gemeindealltag. Gemeindealltag, es wurden täglich Kranke geheilt. Ich lese ein bisschen weiter. Das mache ich nicht, ich hoffe, ihr wisst das, um euch zu ärgern, sondern weil die Bibel sagt, vergiss das Vorlesen nicht. Und ermahne und erinnere sie. Wir sollen uns erinnern. Und leider sind wir vergesslich. Und unser Gemeindealltag ist ein Zeugnis davon, dass wir vergesslich sind, wie Gottes Gemeindealltag aussieht. Oder? Könnt ihr mit mir mitgehen? Wenn wir mehr uns erinnern, was Gottes Standard ist.
Nächster Vers.
Jetzt lese ich mal einen Abschnitt ohne Kommentare. Der hohe Priester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber kam und die mit ihm waren, und sie beriefen den hohen Rat und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israel zusammen und sandten ins Gefängnis, dass sie vorgeführt wurden. Die hatten die in den Knast gesteckt. Und am nächsten Tag überlegten sich, was machen wir jetzt mit denen? Verfolgung gehörte auch zum Gemeindealltag. Das war schon das zweite Mal in der Apostelgeschichte. Das erste Mal in Kapitel 3 und 4 nach der Heilung des Gelähmten, wo sie auch vor den Hohen Rat gebracht worden sind. Und dann wurde ihnen schon gesagt, wir verbieten euch im Namen Jesu zu lehren. Und dann geschehen diese vielen Heilungen und dann werden sie wieder in den Knast gesteckt. Und am nächsten Morgen guckten sie nach ihnen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis und sie kehrten zurück und berichteten. Die waren nicht mehr da. Und sagten, wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hauptmann des Tempels wie auch die hohen Priester diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was dies doch werden möchte. Es kam aber einer und berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Gleich am nächsten Morgen, sie waren sofort wieder an der Stelle, gerade dort, wo man sie gefangen genommen hatte. Sie lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei. Diesmal etwas zaghafter, nicht mit Gewalt. Denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen, in Klammern von Jesus. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass Petrus denen das sagt. Zu Pfingsten, dann bei der Verhörung vor dem Hohen Rat, wo er sagt, es ist in keinem anderen Namen das Heil. Und jetzt nochmal knallt das ihnen vor den Latz. Ihr habt ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt. Weiter. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie aber ergrimmten. Die Leute vom Hohen Rat, als sie es hörten, und ratschlagten, sie umzubringen. Was für eine Konfrontation. Dann kommt der Rat des Gamaliel, der hat denen an dieser Stelle gerade nochmal das Leben gerettet. Zwei Kapitel später wird Stephanus gesteinigt, das erste Mal. Ein paar Kapitel später wird Jakobus getötet. In Kapitel 8 beginnt eine große Verfolgung. Klickt das mal kurz weiter. Der Gamaliel sagt, guck mal, da war der Sektenführer. Aus denen ist doch alles nichts geworden, als der Leiter umgebracht wurde. Da haben die sich wieder zerstreut. Und Jesus ist ja jetzt umgebracht. Und wenn das nicht von Gott ist, dann werden die sich auch wieder zerstreuen. Wenn es aber von Gott ist, dann kämpft ihr gegen Gott. Vielleicht machen wir da mal weiter. Ja, klicken wir noch zwei, drei Verse weiter. Genau, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie. Oder auch geißelten sie sie und geboten ihnen, in Klammern erneut, zum dritten Mal, nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Und nun kommt, sie waren im Knast, sie waren nochmal festgenommen worden, waren ausgepeitscht worden und nun die Reaktion. Die Apostel gingen hin. Aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Den lasst doch mal dran. Das ist der letzte Vers aus Apostelgeschichte 5. Ja. Bei mir steht hier, und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Wisst ihr, die Frage, die mir bei diesem ganzen Text dann kommt, das ist so drastisch der Unterschied. Diese Apostel, diese ersten Jünger, da konntest du machen, was du wolltest. Es war unmöglich, sie zu stoppen und sie dazu zu bringen, aufzuhören zu reden von Jesus. Und wenn ich heutzutage in mich mit anderen Kollegen, mit anderen Pastoren, wir uns zusammensetzen, dann habe ich das Gefühl, wenn man eine Umfrage macht, dann würde lauten, wir können machen, was wir wollen. Es ist unmöglich, die Leute dazu zu bringen, von Jesus zu reden. Das komplette Gegenteil. Das ist eigentlich die geistige Tragik, die ganz viele Gemeinden, ganz viele Leiter und die wir alle so erleben, dass wir sagen, wir können machen, was wir wollen, wir predigen, was wir wollen, wir beten, was wir wollen, aber es scheint unmöglich zu sein, dass wir überhaupt wieder in diese Dynamik reinkommen, den Mund aufzumachen. Ich will jetzt gar nicht noch lange hier Stress machen und Druck machen, sondern ich möchte euch ermutigen, dass wir uns wirklich ausstrecken nach mehr von seinem Reich in mir. Herr, ich möchte mehr von deinem Reich in mir. Ich möchte den Matthias nach meiner Verkündigung bitten, nochmal einfach ans Piano zu gehen und dass wir dieses Lied nochmal zusammen singen und dass wir dann einfach anfangen zu beten. Weil es ist tatsächlich so, dass ich auch keine Antworten habe, aber ich weiß, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn wir in die Schrift reingucken, dann wissen wir, er hat auch hier und heute uns dazu berufen, seine Nachfolger zu sein. Wir nehmen diesen Text gerne, die Apostelgeschichte 5, und sagen, das ist schön zu lesen. Das ist nett, dass das damals in Jerusalem so war. Aber der Herr hat uns alle Schrift gegeben, dass sie nützlich ist zur Ermahnung, zur Zurechtweisung, damit wir als Menschen Gottes zubereitet sind, auch diese Werke zu tun. Jesus hat gesagt, es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Meister. Wenn ihr jetzt in die Adventszeit geht, dann würde ich mir wünschen, wenn wir in die Adventszeit gehen, dass wir nicht nur darüber uns freuen, dass Jesus das Licht der Welt ist und dass er gekommen ist, sondern dass wir dazu auch hören, dass er gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid diese Stadt auf dem Berg. Ihr seid dazu berufen, dass jeder euch sieht. Dass seine Berufung auf unserem Leben ist, seine Nachfolger zu sein und so zu sein wie er. Wir haben vieles versucht. Wir haben oft gebetet und wir sagen, Herr, wir sind doch müde geworden. Ich glaube, hier sind ganz, ganz viele in diesem Raum, die von ganzem Herzen zu Gott geschrien haben und die gefleht haben und die sagen, ja, ich würde ja so gerne. Ich würde es ja so gerne erleben. Warum ich heute wieder davon geredet habe, ist, weil ich glaube, Gott will immer noch. Gott will immer noch, dass Berlin wieder von seinem Licht erfüllt wird. Gott will immer noch in unserem Leben durchbrechen, auch bei dir. Er will das. Er will es bei jedem Einzelnen, dass wir wieder entzündet sind und dass wir so leuchten und dass wir so strahlen. Jeder Einzelne eine kleine Kerze für Jesus. Wie oft muss man zu Gott neu umkehren? Wie oft muss man das tun? Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst täglich. Wie oft brauchst du eine neue Entzündung von Jesus? Täglich. Wie oft brauchst du eine neue Berührung von Jesus? Täglich. Wir brauchen seine Berührung. Und heute, morgen ist eine Chance, dass wir wieder sagen, Jesus, Gemeindealltag, diesen ganzen Ballast, den ich mit mir rumschleppe, den packe ich mal beiseite. Und ich sage, Herr, berühre mich. Ich glaube, diese Gemeinde, die ich vor mir sehe, wenn ich Apostelgeschichte anschaue, diese Gemeinde, wo täglich ein Kranker geheilt wird, die ist hier in Berlin schon da. Diese Menschen sind da. Diese Menschen, in denen Jesus lebt. Und es fängt einfach damit an, dass jeder einzelne von uns den Christus in sich herauslässt und sagt, wenn ich höre, dass jemand krank ist, dann besuche ich den. Und dann bete ich für den als Jünger Jesu. Und dann glaube ich, dass Jesus mir gesagt hat, die, die mir vertrauen, die werden Kranken die Hände auflegen und es wird mit ihnen Wohlbefinden. Und dann werden wir Gottesdienste haben. Könnt ihr noch einen Moment mit mir träumen? Bitte macht doch mal mit. Wir werden Gottesdienste haben, wo wir keine Zeit mehr haben zu predigen, weil so viele Menschen Zeugnis hier vorne geben von dem, was sie in der letzten Woche erlebt haben, dass der Prediger irgendwann Schlange steht und sagt, darf ich auch noch ein Wort hinzufügen? Und es wird schwer sein, den Leuten das Mikrofon aus der Hand zu nehmen. Das ist der Gemeindealltag, den Jesus auf dem Herzen hat für uns. Es ist ein Stück weit eine Fortsetzung von der 1%-Lösung, die ich das letzte Mal hier gepredigt habe. Ich sage es nochmal, tut mir leid, ich stehe hier und kann nicht anders. Ich sage das auch zum Herrn so, Herr, wenn du mir nicht zeigst, wie das geht, dann muss ich irgendwann einpacken. Ich muss einen anderen Beruf ergreifen, woanders hingehen, auswandern. Aber solange ich noch hier in Deutschland bin und noch lebe, sage ich mal, und noch diese Berufung habe, sehe ich keine andere Alternative, als dass wir berufen sind, Nachfolger Jesu zu sein. Jeder einzelne von uns. Dass wir berufen sind, dieselben Werke zu tun wie er. Und dass wir heute, wie jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, zu ihm rufen können und sagen können, Herr, du musst kommen, du musst deine Hand ausstrecken, wie in der Apostelgeschichte. Herr, streck du deine Hand aus, dass Zeichen und Wunder geschehen zur Verherrlichung deines Namens und gib du deinen Knechten Freimütigkeit, dein Wort zu reden. Ist doch kein Problem, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich reden soll. Aber wir können doch heute Morgen beten und sagen, Gott, du musst mit deinem Heiligen Geist kommen. Du musst uns neu berühren. Und ich habe es immer wieder erlebt, wenn ich meine Knie beuge und sage, Jesus, ich bin wieder lau geworden. Und ich habe auch heute Morgen noch Hoffnung. Ich habe heute Morgen Hoffnung, wenn wir gemeinsam zu Gott rufen, wann immer du dich vor ihm demütigst, wird er dich erhöhen zur rechten Zeit. Wann immer du ihn von Herzen suchst, wird er sich finden lassen. Das hat er versprochen. Wann immer du von Herzen bittest, wird er dir geben. Und er sagt, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Er kann gar nicht anders. Und dazu müssen wir zu der Erkenntnis kommen, dass wir sagen, Herr, das, was wir im Moment an Gemeindealltag haben, das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat, als er Jesus am Kreuz hat hinrichten lassen. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit ich Feuer auf diese Erde werfe. Was wünschte ich lieber, als dass es schon brennt? Sein Ziel war, dass ein Feuer, ein heiliges Feuer in jedem Einzelnen von uns brennt. Und das war der Grund, warum er gekommen ist. Amen. Dafür ist er gestorben. Er ist dafür gestorben, dass du ein kleiner Christus wirst. Dass du von der Liebe Gottes so berührt wirst, dass es dir nicht mehr egal ist, was die Menschen um dich herum machen. Und das sind so, so viele. Ich lade euch alle ein, kommt mal nächsten Mittwoch im Mandelzweig vorbei. Du, in den letzten Wochen haben wir 60, 70 Leute, die sich dort reinpressen. Und vor 3 Wochen ging es mir so, als diese Menge von Leuten um 18 Uhr da reinkam, dachte ich, Herr, ich habe noch nie so viele kranke und kaputte Menschen auf einem Haufen gesehen. Ich habe das einmal die Woche, dieses Erlebnis, dass ich sage, Herr, diese Welt ist so kaputt, total psychisch kranke, total abgedrehte, echte Obdachlose. Ich hatte mal eine Phase, da sage ich, wo sind eigentlich die echten Obdachlosen? Bei uns im Mandelzweig sind sie jetzt. Wir hatten letzten Mittwoch ungefähr 10 Leute, die mit solchen Dicken, die erkennst du daran, dass die ihre Ikea-Beutel mit sich rumtragen und ihr ganzes Hab und Gut in wasserdichten Taschen jetzt tragen. Diese Leute laufen hier überall in der Stadt rum. Und sie brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Sie brauchen nicht irgendwelche frommen Informationen. Sie brauchen, dass dort jemand ist, der wie Jesus lieben kann. Dazu bist du berufen, zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Jemand ist, der die gleichen Werke tut wie Jesus, die gleichen Werke zu tun. Dazu bist du berufen, nicht nur irgendein Reinhard Bunke. Amen. Und du bist auch berufen, bereit zu sein, so zu leiden, wie Jesus gelitten hat. Wie wir in der Apostelgeschichte gelesen haben. Und er gibt dir die Kraft und du bist auch berufen, mit ihm verherrlicht zu werden. Da gibt uns der Heilige Geist die Kraft dazu, wenn wir uns danach ausstrecken. Und ich glaube, wenn wir gemeinsam einen Schritt nach vorne gehen, dann kommen wir viel weiter. Ich glaube ganz ehrlich, dass ganz, ganz viele Pastoren in dieser Stadt total müde sind, weil wir versuchen immer alleine 3 Schritte nach vorne zu gehen. Das funktioniert nicht. Und ein paar Fürbitter. Wir müssen als Leib Jesu, jeder Einzelne, wieder anfangen, aktiv zu werden. Und dann wird das Zeugnis wieder hervorkommen. Dann wird die Freude wieder hervorkommen. Weil Jesus will, dass du die Wunder erlebst. Fängt an mit kleinen Wundern vielleicht. Du betest für jemanden und der hat keine Kopfschmerzen mehr plötzlich. Das funktioniert wirklich. Probier es mal aus. Du betest einfach mal im Namen Jesus für jemanden. Und Gott tut was. Und du siehst jemanden, wo du sagst, der müsste unbedingt Jesus kennenlernen. Und dann fängst du an und sagst, Herr, gib mir doch die richtigen Worte. Und ich habe es immer so erlebt, wenn du ein paar Minuten für jemanden betest, wo du spürst, dem möchte ich eigentlich was erzählen. Gott gibt dir irgendein Wort. Hat das schon mal jemand erlebt? Plötzlich hast du eine Idee, was du dieser Person sagen kannst. Irgendwas, was nicht einfach platt und hohl klingt. Bitte nicht zutexten mit Bibelversen, dass die Leute irgendwann sagen, du, ich glaube, mein Bus kommt. Ein Wort von Gott, was du in deinem Herzen sehen kannst. Okay, ihr Lieben, ich mache euch Mut, dass wir jetzt zusammen beten. Matthias, gehst du doch ans Piano. Und ich würde sehr gern, so wie ihr euch wohlfühlt, dass ihr versucht, einen Schritt in eine aktive Haltung zu gehen. Es ist erlaubt zu reagieren, indem man sich hier vorne auf den Teppich hinkniet. Das ist erlaubt. Man kann vor Gott aufstehen. Es könnte auch gut sein, dass ihr vielleicht mal mit einem Nachbarn eine Hand fasst. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt. Gibt es da die Möglichkeit, einen Schritt aufeinander zuzugehen und zu sagen, wir beten gemeinsam dafür? Das fände ich ganz toll, wenn das in den Reihen hier möglich ist. Vielleicht mal sogar jemanden ansprechen, den du noch nicht kennst. Ja? So viel können wir uns trauen, zu sagen, okay, wir wollen einen Moment beten. Und wir beten, dass das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes uns heute neu berührt. Amen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Wer kann, lass uns einmal aufstehen zusammen. Um einfach zu sagen, okay, jetzt werde ich aktiv. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wer möchte, darf nach vorne kommen. Halleluja, Jesus. Wir nehmen ungefähr 5 Minuten Zeit, zu Gott zu beten. Ob in der Stille oder ob du im Geist singst, betest. Doro, geh doch ruhig mit vor an ein Mikrofon. Wir wollen einen Moment auch dem Geist Gottes Raum geben, dass vielleicht nochmal in ein prophetisches Momentum kommt und wir den Heiligen Geist einfach einladen, sagen, Gott, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sage euch noch was, wenn ihr euch jetzt gerade total müde fühlt und bleiern, das wäre nicht ungewöhnlich. Weil diese bleierne Müdigkeit, diese Schwere, das ist genau das, was der Teufel ja auf die Gemeinde Jesu in Europa gebracht hat. Aber wir sagen trotzdem, wir stehen auf, wir sagen, Herr, wir geben nicht auf. Wir rufen zu dir und wir erwarten, dass du uns neu berührst mit der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja, Jesus, Halleluja. Lass uns unsere Stimmen zu Gott erheben. Gott, wir danken dir, Herr.